Danke fürs Einschalten. Das ist unsere 5. Episode. Entschuldigung, sitzt hier schon jemand? Dem Podcast der Initiative Digitale Schiene Deutschland von der Deutschen Bahn. Mein Name ist Laura Karasek. Ich treffe hier wieder auf einen prominenten Gast. Unser Promi auf dieser Zugfahrt ist ein Topstar im Kino und im TV. Wir kennen ihn aus Filmen wie Der Wichser, Zwei Ohrküken und aus mehreren Tatorten. Ich freue mich riesig auf den Schauspieler Thomas Heinze. Beruflich ein Star, doch zu Hause muss er sich mit dem ganz normalen Familienirrsinn rumschlagen. Er meint, Smartphones sind eine absolute Realität in allen Familien geworden. Um eine Familienkonferenz einzuberufen, müsste man sogar den WLAN-Router rausziehen. Wir sind gespannt, was die Entwicklung der Digitalisierung für ihn noch weiter bedeutet. Außerdem spreche ich ja in jeder Folge auch immer mit einem Experten. In dieser Episode mit einer Expertin. Und zwar Tijen Onaran. Sie gehört zu Deutschlands digitalen Köpfen, ist Moderatorin, Speakerin, Kolumnistin fürs Handelsblatt und Gründerin von Global Digital Women. Sie kann uns bestens erzählen, wie Frauen gestärkt werden können, damit mehr Frauen Verantwortung und Führungspositionen übernehmen. Welche Anforderungen werden an Gründerinnen gestellt und wie sie Social Media nutzt. Jetzt starten wir diese Zugfahrt mit unserem ersten Stargast.
Entschuldigung, sitzt hier schon jemand?
Thomas Heinze, wie cool, dich im Zug zu treffen.
Ja, hallo.
Du kannst dich gerne hinsetzen. Ich räume sogar für dich auch meine Taschen weg. Ich warte normalerweise so lange, bis es nicht mehr anders geht und der Zug so voll ist, dass ich räumen muss.
Ja, stimmt. Kennst du das? Man möchte eigentlich lieber alleine sitzen.
Warum ist das so?
Ich weiß nicht, weil man seine Ruhe haben möchte.
Aber der Mensch will sonst eigentlich ungern alleine sein, aber im Zug ist man nicht so. Will man da arbeiten oder ist das?
Also es gibt zwei Möglichkeiten für mich. Entweder ich sitze im Zug und möchte alleine sein, dann belege ich auch immer den Nebenplatz mit Taschen. Oder aber ich gehe in den Speisewagen und da werde ich ganz gerne angesprochen und unterhalte mich mit den Menschen.
Wirst du erkannt? Wirst du angesprochen und die Leute sagen dann, mal so, ich habe sie so, gesehen. Ja. Sitzen sie dich oder duzen sie dich?
Wahrscheinlich unterschiedlich.
Ja.
Ich achte da gar nicht so drauf, aber ich bin eigentlich jemand, den man eher duzt.
Habe ich jetzt auch einfach gleich mal gemacht.
Ja, ist mir auch unangenehm aufgefallen.
Hast du gleich bemerkt. Aber freust du dich, wenn du erkannt wirst oder ist das mehr so, dass es einen auch manchmal nervt?
Ich freue mich total, weil deswegen bin ich Schauspieler geworden. Ich bin ja nicht Schauspieler geworden, irgendwie, damit mich keiner sieht. Also wenn jemand mich anspricht, dann bedeutet das ja, dass er meine Arbeit gesehen hat. Und darüber freue ich mich immer.
Bekommst du auch manchmal Kritik? Also gibt es auch Leute, die dich ansprechen und sagen, oh, das letzte fand ich aber nicht so doll oder so?
Aber dann immer nur dann, wenn sie mich mit Kai Wiesinger verwechseln. Was häufig vorkommt.
Wirst du mit dem öfter mal wechseln?
Das kommt häufig vor, aber das ist nicht der Kai gegenüber. Das war jetzt nur ein blöder Witz auf seine
Kosten. Natürlich, natürlich. Machst du lieber Theater oder lieber Film oder lieber Fernsehen? Oder kannst du das gar nicht so sagen?
Das kann ich so, naja, also klar, ich kann die Unterscheidung machen zwischen Fernsehen und Kino. Ja. Also da mag ich natürlich lieber Kino. Das liegt aber einfach daran, dass man mehr Geld hat, also zur Verfügung hat für den Film. Und das macht sich bemerkbar in der Drehzeit. Also man hat einfach sehr viel mehr Drehzeit.
Ist nicht alles so eng.
Man kann einfach genauer und ausführlicher arbeiten und konzentrierter daran gehen. Beim Fernsehen muss es eben dann auch manchmal ein bisschen schneller gehen und dann ist auch das Tagesprogramm ganz schön vollgestopft. Aber jetzt vor der Kamera arbeiten im Vergleich zum Theater, das kann man so nicht vergleichen, weil es einfach grundsätzlich unterschiedlich ist. Liebe es, auf der Bühne zu stehen, mache es leider viel zu selten. Ich habe jetzt, glaube ich, vor 2 Jahren das letzte Mal am St. Pauli Theater gespielt.
Ah, wie cool, in Hamburg. Ja. Ist es denn so, spielst du lieber einen Bösewicht oder lieber einen Kriminellen oder am liebsten, weiß ich nicht, bist du am liebsten komisch oder?
Ja. Ganz ehrlich, also im Grunde genommen.
Scheint mir ein lustiger Zeitgenosse zu sein.
Nein, das täuscht.
Ja.
Also das ist ganz seltsamer. Ich habe angefangen mit Komödien. Also ich habe ja wahnsinnig viele Komödien gespielt.
Ja, ich weiß, daher kenne ich dich auch.
Dann haben irgendwelche Leute die grandiose Idee gehabt, mich völlig konträr zu besetzen, gegen zu besetzen als Bösewicht. Das macht auch Spaß. Kommt immer ganz drauf an, wie gut die Rolle geschrieben ist. Und
hast
jetzt
du Lampenfieber?
Im Moment hätte ich jetzt zum Beispiel mal wieder Lust auf Komödie.
Ah ja, weil du zu viel jetzt den
Bad Guy. Jetzt habe ich schon ganz schön oft irgendwie, ich habe ja die Serie Blochin mit Jürgen Vogel gedreht und da war ich dann schon sehr böse. Wir haben jetzt gerade in Hamburg auf dem Filmfest das letzte Kapitel vorgestellt. Es gibt noch ein letztes Kapitel, das die Geschichte dann zu Ende bringt. Und das ist schon alles sehr düster.
Ich glaube, mir würde so eine böse mehr Spaß machen. Aber wie gesagt, mir fehlt es an Talent. Es hat einfach nicht gereicht.
Bist du da ganz sicher, ja?
Ich habe es mal versucht. Ich habe mal auch in Hamburg am Thalia-Theater gespielt. Hm. Ödön von Horvath, Glaube, Liebe, Hoffnung.
Ach, ja. Unter Flimm?
Unter Jürgen Flimm, ja.
Ja.
Und ich hatte einfach nicht das Talent. Ich hatte sehr großes Lampenfieber auch, muss ich sagen.
Ja,
hast
gut,
du, kämpfst du damit
ja
gar
dazu.
Nicht?
Doch, tatsächlich, Lampenfieber gehört irgendwie immer dazu.
Ja.
Ne? Also das hat man, das ist auch ganz gut, weil man das kann man ja auch irgendwie produktiv machen, aber es gelingt nicht immer. Ich hatte jetzt gerade so ein Erlebnis, da ging das völlig in die Hosen. Aber wobei es war weniger Lampenfieber, sondern es war wirklich so ein Super-GAU, wie man ihn immer befürchtet, den habe ich
im
erlebt.
Ernst?
Ja, ich war beim Opus Classic als Laudator.
Mhm.
Also ich bin eingesprungen für jemand anderen.
Wie viel früher wurdest du gefragt?
Also, einen Tag vorher.
Okay.
So, und dann haben die mir, aber das war eben eine Zwei-Seiten-Laudatio, weil es eben für zwei Preisträger gleichzeitig war und auch mit Namen, die gar nicht mir so leicht über die Lippen gehen. Mhm. Also Sheku
Ja, jetzt ist es schon wieder.
Kenny Mason, genau. Sheku Kenny Mason heißt er und Lisa Batyashvili heißt sie. Also bist du, das dann erstmal beschäftigt sich fast ausschließlich mit den Namen. Na, jedenfalls habe ich diese Laudatio, die habe ich mir natürlich ausgiebig angeguckt und dann haben die noch am Tag kurz vor der Verleihung gesagt, ja, hier haben wir noch eine Passage, die nehmen wir noch rein. Das hat sich Lisa Batyashvili gewünscht und so weiter.
Dann also die darf man nicht mal selber schreiben, seine eigene Laudatio. Ich bin entsetzt.
Ja, doch, die kannst du dir natürlich anpassen, aber ganz ehrlich, hätte nicht genug gewusst über die beiden Künstler, als dass ich die selber hätte schreiben können. Jedenfalls war dann die Probe, habe ich mich hingestellt und bei der Probe, ich hatte halt eben Karten, den kannst du ja auch im Notfall ablesen, ne?
Mhm.
Und das habe ich mir angeguckt und ich sagte irgendwie so, ist das Licht so bei der Verleihung, weil ich kann dann die Karten hier nicht lesen. Da ist ja ein Schatten direkt auf meinem Papier und so. Nein, das ist nur Probenlicht. Bei der Veranstaltung ist das natürlich anders, war aber nicht anders. Mit anderen Worten, ich stand mit diesen Karten da und konnte nichts lesen.
Konntest?
Und musste alles so mir zusammen. Das war so grauenvoll, weil da, und das konnte ich dann eben auch nicht mehr kontrollieren, also das, was anfangs Lampenfieber ist, wurde einfach pure Panik.
Ja, so, und läuft dir dann der Schweiß oder wie?
Ich war wirklich schweißüberströmt danach. Der lief mir wirklich so die Stirn runter.
Das ist eine schreckliche Situation.
Das Einzige, was ich wirklich lesen konnte, weil das war so riesengroß und das musste man auch ablesen, war die Jurybegründung.
Okay.
Und die war so groß geschrieben, dass ich die eben auch ohne Lesebrille lesen konnte.
Und da gab es auch keinen Teleprompter oder sowas?
Ja, aber damit muss man ja umgehen können. Also ich kann damit nicht umgehen. Ich habe da verzweifelt, ich habe da wirklich in meiner Verzweiflung auf das Ding geguckt und dachte, ich weiß überhaupt nicht, wo ich da gerade bin. Also es brachte mich noch mehr raus.
Aus dem Konzept.
Es brachte mich alles so raus, dass ich am Ende sogar zu Daniel Barenboim Daniel Barenbaum gesagt habe. Es war verheerend. Und das vor so einem Publikum, die alle fanatische Klassikliebhaber sind und dann denken irgendwie so, was ist denn das für ein Spacken? Der weiß ja noch nicht mal, dass er Barenboim heißt.
Ach, dann ist dieser Wiesinger. Das ist ja so die Horrorvorstellung eines jeden Menschen, der irgendwie öffentlich was macht.
Also es war ganz schlimm. Es war komischerweise im Fernsehen dann nicht so schlimm, wie es im Saal war.
Weil haben die es geschnitten?
Im Saal spürte ich die Ablehnung
in dein Gesicht peitschen.
Im Fernsehen. Wir haben uns das nochmal angeguckt. War es gar nicht so verheerend. Tatsächlich funktioniert es da etwas besser.
Aber wie geht man nach so einer, sag ich mal, ich kenne solche Situationen auch.
Man geht schnell nach Hause.
Aber cool, dass du darüber lachen kannst. Also sowas kann einen ja richtig...
Ja, also, aber beschäftigt hat mich das schon. Also ich habe die Nacht habe ich wirklich ein bisschen unruhig geschlafen. Zumal ich meinen Sohn auch noch mitgenommen habe. Das war,
oh nein, und hat er gesagt, Papa, du warst mir peinlich?
Nein, das hat er nicht. So, er meinte, lief nicht so rund.
Aber du hast jetzt gerade von deinem Sohn gesprochen. Wir sind ja hier auch Deutsche Bahn, Digitalisierung. Ja. Sind deine Kinder, die sind ja alle drei in der Pubertät, wahrscheinlich sehr handy süchtig oder geht es noch? Und wie bist du als Papa so, wie gehst du damit um?
Ja, das ist problematisch, schwierig, ne? Also man muss denen schon immer sagen, Kinder, ist jetzt weg mit den Dingern. Guckt doch bitte aus dem Fenster, da draußen ist das Leben und nicht da in euren Handys. Und man muss einfach eiserne Regeln aufstellen, auch wenn man sich damit nicht beliebt macht.
Bist du ein strenger Papa? Du wirkst eigentlich so cool.
Aber es gibt halt Regeln und das war's dann. Darüber wird dann auch nicht diskutiert. Also eine der Regeln ist zum Beispiel, dass sie um 8 Uhr das Handy abgeben, basta.
Ah, das wird dann bei dir gebunkert.
Ja, das wird gebunkert, weil ich krieg das ja mit dann. Die sind ja die ganze Zeit, bam, 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 geben dann noch Snapchat oder Instagram oder was das
Folgst
alles
für Portale
sind. Folgst
du deinen Kindern auf Instagram?
Nein.
Also du kontrollierst nicht, ob die da irgendwelche Selfies hochladen oder...
Nein, aber ich rede mit ihnen darüber. Also, und ich weiß ja, ich kenne ja meine Kinder auch. Ich weiß ja irgendwie so, dass ich mir darüber jetzt keine Sorgen machen muss, dass sie da irgendwie kompromittierende Fotos für sich selber hochladen würden oder so. Aber beim Essen gibt es natürlich auch keine Handys am Esstisch und so.
Bist du denn selber in sozialen Netzwerken? Oder was hältst du so
von
Social Media?
Also ich habe sowohl eine private als auch eine offizielle Seite auf Facebook. Aber das ist auch alles. Beziehungsweise meine Tochter hat mich bei Instagram angemeldet.
Ah, ja. Und lädt auch Fotos von dir hoch?
Nee.
Papa in Badehose.
Ich glaube, ich habe ein Foto oder zwei Fotos, bestenfalls habe ich da hochgeladen. Sie finden es nur fantastisch, dass ich irgendwie so mit meinen zwei Fotos schon über 1000 Follower habe. Was, wie geht das denn, Papa? Du hast nur zwei blöde Fotos hochgeladen und hast schon so viele Follower. Das geht doch gar nicht. Ich schaffe das alles nicht. Ich schaffe weder Facebook noch, weißt du, es gibt auch ganz viele Menschen, die kommunizieren ja nur noch über Facebook. Ich habe dir doch eine E-Mail geschickt. Also, ja, wohin denn? Ja, über Facebook. Tut mir leid. Also das
checkst
hab
du
ich
nicht.
Das habe ich nicht gecheckt.
Ja, und ich wundere mich schon, warum du mir seit 3 Jahren nicht antwortest. Es gibt doch auch so Horrorerlebnisse. Also was weiß ich, man hört immer diese Vorsprechen und dieses ganze, wie geht man mit Zurückweisung um? Wenn man sie denn erfährt, was dir natürlich nur ganz selten passiert ist. Aber
noch nie.
Du weißt gar nicht, du hast mich auch gerade ganz befremdet angeschaut. So, ja. Wovon redet sie? Was meint sie?
Vorsprechen? Bin doch immer so besetzt worden. Ja. Nee, schön wär's. Aber ich hatte da ehrlich gesagt relativ viel Glück. Also ich habe dem Glück auch ein bisschen nachgeholfen. Ich habe ja meine erste Rolle bei Dieter Wedel gespielt. Das war ein Eishockeyfilm und da habe ich eben damals her, ich hörte, die suchen eben jungen Eishockeyspieler. Ich konnte mal gerade, also wenn überhaupt, so 10 Meter auf dem Eis Schlittschuh laufen. Und bin aber hingegangen und habe gesagt, ich hätte 3 Jahre Eishockey gespielt und
Ach so.
Und da waren die ganz begeistert.
Schön gelogen.
Ja, total.
Hast wahrscheinlich auch 10 Fremdsprachen in deinem Resümee
ja,
oder
genau.
In deinem Lebenslauf. Ich spreche fließend Japanisch. Was wollen Sie?
Genau. Ja. Dann riefen die auch am gleichen Tag damals an, sagten, ja, Herr Wedel ist in der Stadt und er kommt, fliegt morgen wieder zurück nach Hamburg. Könnten Sie ihn im Hotel treffen und dann zum Flughafen fahren und so. Und das habe ich dann gemacht. Hatte aber vorher mit einem Eishockeyspieler gesprochen. Also
dass
ich habe dann so rumtelefoniert. Ja, so aus Bad Nauheim, wo ich ich habe in Friedberg Abitur gemacht und in Bad Nauheim wusste ich, gibt es einen Eishockeyverein. Mein Bruder wohnte noch da. Ich rief ihn an und sagte, Dirk, musst unbedingt jetzt einen Eishockeyspieler mir ans Telefon holen. Und das hat er auch geschafft. Und mit dem habe ich dann gesprochen. Er meinte, ja, sag mal lieber irgendwie, du hast nur 2 Jahre gespielt als Bambini. Als was? Als Bambini, Alter, Stufe 6-9 und so. Hast dir die Nase gebrochen, hast keinen Bock mehr und so. Ich habe alles aufgeschrieben. Und am nächsten Tag traf ich dann eben den gefürchteten Dieter Wedel. Und der sagte auch so, Sie sind also der junge Mann, der 3 Jahre Eishockey gespielt hat. Ich sagte, nein, das bin ich nicht, das ist ein Missverständnis. Was? Ich dachte, Sie hätten 3 Jahre. Zwei Jahre. Ja. Ach so, zwei, drei. Okay, aber Sie haben aber 2 Jahre Eishockey. Ja, habe ich gemacht. Dann sind wir ins Auto und dann meinte er, wie war das? Also ja, ich habe als Bambini gespielt. Als was? Als Bambini, Altersstufe 6-9. Und wo haben Sie denn gespielt? Und ich sagte, ja, VfL Bad Nauheim. Da habe ich VfL Bad Nauheim. Wo haben Sie gespielt? Im VfL Bad Nauheim. Wo, das, glaube ich Ihnen nicht. Wo haben Sie gespielt? Ich sage, im VfL Bad Nauheim habe ich gespielt. Das ist so ein kleiner. Ich weiß, wo das ist. Wissen Sie nicht, woher ich komme? Aus Bad Nauheim.
Nein.
Das war so grauenvoll.
Nein, aber da hast du
saß da hinten in diesem Taxi drin und dachte, das kann doch nicht wahr sein. Das kann nicht wahr sein, dass der jetzt direkt aus diesem Ort kommt. Und also ist denn der Platzwart noch da? Der, wie heißt er denn? Der, ich sagte, ja, ich weiß, wen Sie meinen. So ein, der hat so ein bisschen gräuliche Haare und so einen grauen Kittel oder so, wie ich mir halt einen Platzwart vorgestellt habe. Und der so, der Kovacek, ist denn noch da? Ich sag, ne, Kovacek genau so hieß er, ja, keine Ahnung. Ich war ja jetzt auch schon, Herr Donnerwetter, Bad Nauheim, das ist ja wirklich toll. Und dann habe ich eine Woche später, habe ich ihm vorgesprochen, das lief super. Und dann sagt er immer wieder, super, ich sag nur Bad Nauheim. Und, so. Und dann meint er, ja, aber das Vorlaufen können wir jetzt nicht machen, er ist in 2 Wochen wieder da, dann machen wir das Vorlaufen auf dem Eis. Und ich bin direkt ins Eisstadion gefahren, habe mir Schlittschuhe gekauft und habe dann jeden Tag 6 Stunden geübt. Und nach 2 Wochen hieß es dann, nee, er schafft es wieder nicht, aber in 2 Wochen ist er dann wirklich da. Ja. Und das ging über ein halbes Jahr. Da bin ich natürlich wie ein junger Gott auf dem Eis hin und her getanzt. Wirklich so, dass ich dann einem tschechischen ehemaligen Nationalspieler, Jiří Kochta, der stand da und hat sich das angeguckt und sollte sagen, welcher von uns Schauspielern, die wir jetzt in die engere Auswahl gekommen sind, wer da davon das machen könnte. Und er sagt, ja, können sie alle vergessen, aber der hat mal gespielt. Das war ich.
Im Ernst?
Ja, das war super.
Was für eine geile Story. Vor allen Dingen so viele Klischees. Also erstens, dass du dich da auch so reingehängt hast, ja, und dann wirklich die Stunden. Dass du die wirklich die Chuzpe hattest oder dieses, ich flunker jetzt Dieter Wedel an. Also da wäre mir ja auch schon genauso viel Schweiß gelaufen wie bei dieser Laudatio wahrscheinlich, weil man einfach wirklich, wo haben sie, und immer wieder diese Nachfrage, hätte ich gesagt, vielleicht heißt er gar nicht VfL, vielleicht gibt es den Verein gar nicht.
Ich dachte, was will der denn? Hört er jetzt schlecht? Oder warum fragt er denn jetzt immer so aggressiv nach? Warum, wo haben sie, was ist denn daran nicht zu glauben? Ich habe selber für eine Sekunde an meiner Geschichte gezweifelt, aber ich dachte nicht,
du hast selber daran gezweifelt, dass du mal Eishockeyspieler warst.
Ja, genau. Ja, daran habe ich ganz kurz gezweifelt.
Auf einmal kamst du dir selbst höchst verdächtig vor.
Ja.
Und aber auch so klischeehaft finde ich, dass ihr in ein Auto steigt und der große Dieter Wedel mit dir hinten in einer Limousine oder in einem Taxi sitzt und natürlich auch nur auf der Autofahrt, während der Autofahrt Zeit hat für dieses Gespräch,
ja,
weil er
stimmt,
natürlich
ja,
so busy,
ja,
weißt du, das hat sowas, da würde man denken, das ist jetzt aber ein bisschen übertrieben,
ja,
man das im Film sieht.
Ja.
Aber immerhin hast du denn seitdem weiter Eishockey oder sagen wir, bist du weiter Schlittschuh gelaufen?
Naja, wir haben, die haben mich dann nochmal 3 Monate mit dem EC Hedos damals trainieren lassen, in Vorbereitung für den Film und dann haben wir ein halbes Jahr in der Tschechoslowakei damals eben noch, im Mladá Boleslav haben wir dann nochmal ein halbes Jahr gedreht und da waren wir wirklich auch permanent auf dem Eis.
Das heißt, du bist jetzt der Traumpapa, weil du gehst mit deinen Kindern Schlittschuh laufen.
Nee, ich habe mit denen tatsächlich bislang nur Inline-Skaten mit Hockeyschlägern und einem Tennisball. Wir hatten sogar so einen Puck mit so Rollen. So einen hatte ich gekauft. Aber die hatten nicht so viel Spaß dran wie ich.
Wie hast du Dieter Wedel erlebt?
Ja, als sehr strenger, sehr auch aufbrausender Regisseur, aber ich konnte mit ihm prima arbeiten. Also ein Regisseur, der super hinguckt, der ganz genau, also der kann halt sehr sauer werden, wenn er nicht das kriegt, was er will. Und ich hatte am ersten Drehtag, war es wirklich so, das war der schlimmste Drehtag meines ganzen Lebens, Gott sei Dank, weil er fragte immer, was spielen Sie eigentlich da? Und ich dachte, ich war immer in so einer Erklärungsnot und wusste gar nicht irgendwie, was da jetzt nicht dran zu erkennen ist und so. Und am zweiten Tag habe ich ihm gesagt, wissen Sie was, das macht keinen Sinn. Ich packe lieber meine Sachen, gehe jetzt wieder auf meine Schauspielschule und Sie suchen sich irgendeinen anderen Idioten, den Sie 60 Drehtage lang fragen, was spielen Sie eigentlich da? Also wenn Sie das nicht sehen können. Und das ist so ein Mechanismus, der wirklich prima funktioniert hat. Wenn man ihm einmal so eine Schranke aufweist, dann geht das. Dann,
also du warst damals
Weil er sagte dann, bevor Sie abreisen, tun Sie mir noch einen Gefallen. Ich sagte, ja, was denn? Spielen Sie es noch einmal? Ja gut, weiß nicht, ob das Sinn macht, aber ja, ich spiele es gerne noch einmal, weil ich gerne spiele. Mhm. Und das habe ich dann gemacht und dann sagte er, sehr, sehr gut. Und ab dem Moment konnte man wirklich hervorragend mit ihm arbeiten.
Ja, aber dich hat das nicht, hast du es nicht, ich würde es, glaube ich, so persönlich nehmen oder so als demütigend empfinden, wenn du vor diesem ganzen Team, da sind ja immer wahnsinnig viele Leute und jemand sagt, was spielen sie denn da eigentlich? Wird ja, man da nicht kurz, zweifelt man da nicht an sich selbst oder wird man kurz wütend oder weiß ich nicht, denkt, oh Gott, vielleicht habe ich es nicht drauf. Ich meine, du warst damals noch an der Schauspielschule, das heißt, du musst ja ein gutes Selbstwertgefühl haben, um das auch auszuhalten, oder?
Das stimmt. Und das hat man nicht unbedingt, wenn man von der Schauspielschule kommt, weil die Schauspiellehrer machen auch nichts anderes, als die ganze Zeit das in Frage stellen, was man da macht. Aber eigentlich war nun wirklich keine schwere Szene. Also das, ich bin eben so ein Eishockeyspieler, der so an der Schwelle ist, richtig ganz nur noch ganz Eishockey zu spielen, aber noch zur Schule geht. Und ich brauche halt Nachhilfeunterricht. Das ist etwas, da brauche ich jetzt nicht, also da so viele Möglichkeiten zu spielen,
okay,
gab's da nicht. Mhm. Und ich habe es nicht verstanden. Und jetzt hatte auch tatsächlich was mit der Kameragröße. Also die waren halt sehr nah auf meinem Gesicht, aber ich hatte noch nie vor einer Kamera gestanden und habe halt große, ausladende Bewegungen gemacht. Der Kameramann wusste gar nicht, wie er mich irgendwie so reinschwenken soll.
Und, Herr Heinze, Sie sind wieder nicht im Bild.
Genau. Und das war ein tschechischer Kameramann. Der konnte weder Deutsch noch Englisch. Der konnte mir das auch nicht sagen. Und Dieter Wedel hat es mir halt nicht gesagt. Das war so unangenehm. Und je mehr er mich fragte, desto mehr hampelte ich natürlich rum, weil ich immer größer spielte. Und das war eigentlich eine fatale Schraube. Aber wie gesagt, am nächsten Tag habe ich dann einfach gesagt, das macht so keinen Sinn. Also dann lassen wir es.
Aber woher hast du da diesen Mut genommen? Also hast du nachts wachgelegen und gesagt und dir gedacht, ich muss ihm das jetzt sagen, ich kann so nicht arbeiten, lieber spielen. Weißt du, weil du hattest dich ja reingehängt. Du hattest 6 Monate lang Eishockey oder sagen wir Schlittschuhlaufen gelernt. Du warst ja sehr weit gekommen. Dann warst du gecastet für Dieter Wedel.
Das stimmt.
So, dann, das wirft man ja dann nicht einfach so weg. Es wäre alles für die Katz gewesen, ein ganzes schönes Schlittschuh.
Ja, aber so hätte es auch keinen Sinn gemacht. Weißt du, es hätte einfach keinen Sinn gemacht. Und jetzt, also so masochistisch bin ich auch nicht veranlagt, dass ich irgendwie das wirklich 60 Drehtage lang mehr über mich ergehen lassen würde.
Was machst du als nächstes? Jetzt hast du gerade abgedreht.
Jetzt schreibe ich gerade im Moment.
Und zwar?
Ich habe eine 10-teilige Serie entwickelt, darüber kann ich jetzt gar nicht so wahnsinnig viel sagen. Okay. Aber ich habe eine 10-teilige Serie entwickelt die habe ich einem Produzenten gegeben, den ich ganz toll finde. Mhm. Und der hat sich das durchgelesen, meinte, das ist super, ich möchte das gerne machen lassen.
Wie cool, ich gratuliere. Und wirst du auch selber
glaube,
mitspielen?
Ich glaube, das werde ich jetzt dann einfach mal machen.
Wirst du auch spielen?
Ja, ja. Nee, ich habe es für Kai geschrieben.
Kai muss jetzt auch mal Schlittschuh. Es geht um einen Schlittschuhläufer.
Der hat ja auch eine eigene Serie.
Die sehr entwickelt. Gut, die gefällt mir sehr gut. Der Lack ist ab. Die, ja. Aber ist es so, wie schreibst du? Bist du da sehr diszipliniert, wenn du Drehbuch schreibst? Also hast du so ein Büro dir gemietet? Ich meine, du hast 3 Kinder. Wie kommst du zum Schreiben?
Ja, ich hab so ein Büro. Ich habe es auch nicht alleine geschrieben. Ich habe es mit der Mutter meiner Zwillinge, mit Nina zusammen geschrieben, Nina Kronjäger. Und die ist sehr viel disziplinierter als ich. Und tatsächlich ist das ein ganz großes Problem für mich, dieses mich nicht ausschließlich darauf zu konzentrieren. Und es geht auch nur dann, glaube ich, wenn man nicht, ich drehe dann nächste Woche in Köln und dann fliege ich irgendwie nach, was weiß ich wohin und drehe da nochmal und dann muss ich noch das machen und so.
Hast du mal Regie geführt? Oder hättest du mal Bock drauf?
Ich weiß es nicht. Also Nina sagt immer, ich müsste es unbedingt machen. Aber ich glaube, ich weiß nicht, ob ich ein guter Regisseur wäre, weil ich wäre wahrscheinlich die Art Regisseur, die ich wirklich hasse, nämlich, die gibt es aber eigentlich vorwiegend am Theater.
Nenn uns Namen.
Nee, das sind die immer irgendwie so, du musst das anders machen, komm, guck mal, wie ich es mache. Und dann so selber.
Die machen immer vor.
So selber Vorspiel.
Ich stelle mir dich als so einen ganz angenehmen Kollegen vor, ehrlich gesagt. Oder kannst du auch mal am Set oder in der Produktion einen ich will jetzt nicht das A-Wort, ein Grobian sein oder neigst du zu Jähzorn oder sowas?
Ich kann, wenn es mir wirklich auf den Wecker geht, kann ich sehr laut werden.
Ah ja?
Ja, aber ich versuche das natürlich zu vermeiden, weil es auch nie gut ist, weil es auch das ganze Team verunsichert. Also ich habe es tatsächlich in meiner Jugend, in meinen jungen, wilden Jahren, habe ich es echt so weit getrieben, dass ich, aber davon war ich auch überzeugt, dass das einzig Richtige ist, habe ich dem Regisseur gesagt, ich will dich nicht mehr am Set sehen. Ich muss mich hier auf meine Rolle konzentrieren und auf meine Arbeit. Ich will dich nicht mehr sehen am Set. Du irritierst mich ja und du bringst mich immer vollkommen raus. Alles Müll, was du mir zu sagen hast, ich will dich hier nicht mehr sehen. Ja, aber krass. Ich bin ja der Regisseur. Ja. Ich sage irgendwie so, ja, und du wirst nicht mehr am Set erscheinen. Du kannst gerne jemanden schicken, aber dich will ich nicht mehr sehen. Verstehst du das nicht? Der so, ja, nee, aber das geht ja nicht. Und ich bin der Hauptdarsteller. Und wir haben jetzt schon 12 Tage gedreht. Was meinst du, wer von uns beiden geht? Also,
krass, du bist ja, ich weiß nicht, ob ich Respekt habe oder
kam,
Angst.
Der wurde dann immer morgens, ging der eben ans Set in irgendeinen Nebenraum, wenn wir in der Wohnung waren. Den habe ich dann auch nicht mehr gesehen während der Dreharbeit.
Ach, der hat das ernst genommen?
Ja, ja, klar. Das war auch das war auch besser, dass er das ernst genommen hat.
Es ist aber natürlich, wie du sagst, auch eine auswegslose Situation, weil du hast schon eine gewisse Zeit gedreht, die alle wissen, was so ein Drehtag kostet.
Ja.
So, du weißt dann auch, du bist in dem Moment unersetzbar eigentlich. Also das ist eine ganz geile Macht auch, die man dann hat.
Ja,
Zeiten, wo alles austauschbar ist. Ja.
Mir ging es aber nicht um die Macht, mir ging es einfach wirklich um meine Rolle, weil es war eine Komödie und er wollte tatsächlich irgendwie die zu einem absoluten Suppenkasper machen, die Figur. Und da hatte ich keine Lust drauf, das wollte ich so nicht.
Richtig so.
Ist ja auch mein Gesicht dann am Ende.
Natürlich, genau, du hältst es ja auch hin und dann sagen die Leute, was für ein Depp.
Was ist denn der Heinz für ein Pausenclown? Das geht halt nicht.
Nee, richtig. Thomas, vielen Dank, dass du, also was heißt vielen Dank? Eigentlich müsstest du mir danken, dass ich den Platz frei gemacht habe. Nein, ich würde sagen, wir zwei gehen jetzt mal einen Drink nehmen in unserem
Office. Gehen wir endlich
dahin. Ich wäre jetzt soweit.
Ja, genau, und nur ein Nürnberger Rostbratwürstchen.
Oder bist du mehr der Flammkuchentyp?
Nee, ich bin eher so die 6 Nürnberger.
Ah, gut. Eine gibst du mir ab, oder?
Ja, kriegst gut, du. Gerne, danke. Kannst auch 2 oder 3 haben.
Ciao.
Ciao.
Bevor ich jetzt unseren Experten für Digitalisierung in dieser Episode treffe, möchte ich euch gern auch die Website zur digitalen Schiene Deutschland ans Herz legen. Mit allen Infos auf www.digitale-schiene-deutschland.de. Eine der Expertinnen in Sachen Digitalisierung ist Tijen Onaran. Erstmal herzlich willkommen, Tijen.
Ich freue mich.
Du bist als Expertin heute zu Gast. Ich freue mich riesig, dass du da bist. Ich verfolge dich schon ein Weilchen.
Ich dich auch.
Wie so ein Stalker. die Bahn will mit dem Projekt Digitale Schiene Deutschland bis zu 20% mehr Züge auf die Schiene bringen, noch umweltfreundlicher werden und sich mit neuen Berufsbildern zukunftssicher aufstellen. Was denkst du darüber, wenn so ein großer Konzern wie die Bahn so ein Projekt ins Leben ruft?
Dann denke ich 2 Sachen. Das eine ist Hut ab und das zweite ist viel Glück.
Ich glaube, ist das viel Glück ironisch gemeint? Oder?
Nein, ich glaube, es ist zuversichtlich gemeint, weil es wirklich eine Mammutaufgabe ist. Ne? Also ich befinde mich ja auch oft in diesen Startup-Kreisen und ich glaube, da ist es ein bisschen einfacher. Da hast du eine Idee und dann setzt du die morgen um. Für so einen Konzern, der mit so einer Unternehmenskultur auch sozusagen da eine Herausforderung hat, ist das natürlich eine ganz andere Geschichte. Und ich glaube, wenn ein Konzern sagt, wir wollen das machen, dann erstmal Hut ab, ja, und viel Glück deswegen, weil ich glaube, dass es natürlich nicht einfach ist. Also da sind verschiedene Generationen am Werk, verschiedene Mentalitäten, verschiedene Kulturen. Die sind auch anderes Arbeiten gewohnt. Und daher finde ich es großartig, wenn ein Konzern sagt, hey, wir wollen uns diese Mühe machen. Wir sehen auch, da ist sozusagen ein Neudeutsch ein Need. Und wir machen uns auf den Weg. Vielleicht wissen wir noch nicht, genau, ein Bedarf. Wir wissen vielleicht noch nicht genau, wohin die Reise geht, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber wir versuchen es erstmal.
Ja, das ist ja auch erstmal erstaunlich und es ist ein Riesenprojekt. Nun ist es aber so, dass Digitalisierung in Konzernen häufig nur auf die Technologie reduziert wird. Siehst du noch andere Einflüsse durch die Digitalisierung?
Absolut. Also ich glaube, dieses ganze Thema IT-Infrastruktur ist ja das eine, aber viel wichtiger ist natürlich, die Leute irgendwie mitzunehmen. Ich habe es gerade eben angesprochen, wenn gerade verschiedene Generationen zusammenkommen, ist es natürlich auch wichtig, diejenigen mitzunehmen, die vielleicht nicht besonders digital affin respektive sozialisiert sind. Ja, das heißt einfach zu sagen, was bedeutet eigentlich Digitalisierung? Das heißt nicht nur, dass ich jetzt auf einmal programmieren lernen muss, das ist eigentlich viel zu eng gedacht, sondern das bedeutet, dass ich verstehen muss, was für neue Technologien kommen. Blockchain, Big Data und wie sie alle heißen. Was heißt eigentlich künstliche Intelligenz für meinen Bereich? Und ich glaube, deswegen ist es erstmal Wissenstransfer, den ich sozusagen als Unternehmen wirklich darstellen muss und zur Verfügung stellen muss. Und am Ende des Tages braucht es gute Führungspersönlichkeiten, die sagen, hey, ich habe keine Angst davor, sondern ich sehe das mit Zuversicht. Ich habe Lust drauf und ich nehme sozusagen mein Team mit. Und es steht und fällt mit einer guten Führung, aber auch mit der Verantwortung der oder des Einzelnen.
Aber es kann einen ja tatsächlich erstmal erschlagen. Also selbst ich denke mir manchmal, bin ich überhaupt noch Digital Native? Zu welcher Generation gehöre ich überhaupt? Wie hast du dir das alles angeeignet? Wie bist du zur Expertin geworden? Weil das, man wächst ja nicht damit auf. Und es klingt alles, wie du sagst, oft äußerst kompliziert. Also künstliche Intelligenz, Kryptowährung. Das ganze Zeug.
Es ist extrem kompliziert. Und ich habe ehrlicherweise vor 4 Jahren nicht mal online geshoppt. Das muss man sich mal vorstellen. Also ich bin ganz analog in Geschäfte und habe wirklich meine Verkäuferin oder meinen Verkäufer als Ansprechpartner gehabt und habe irgendwann angefangen, mich mit diesem Internet erstmal auseinanderzusetzen. Mhm. Aber auch hinsichtlich, was heißt das eigentlich, wenn ich online shoppe und was für Algorithmen sind da auch dahinter? Warum schlägt mir der und der Online-Shop auf einmal das und das vor?
Ich finde es halt auch nach wie vor erstaunlich, wenn man an einem Computer irgendwas recherchiert hat und am nächsten Tag oder eine Woche später ist man am Handy und das schlägt einem dann irgendwie die Badelatschen vor oder das Regal oder so. Man hatte das ja alles, wir sind ja fast dieselbe Generation oder derselbe Jahrgang. Ich hatte das in der Schule nicht, also man ist darin nicht unterrichtet worden, man ist eigentlich Autodidakt. Also würdest du auch sagen, du bist Autodidakt, du hast dir das alles selbst angeeignet, dieses Wissen?
Auf jeden Fall, aber Autodidaktin auch in allen anderen Bereichen. Also Digitalisierung ist das eine, aber zum Beispiel auch Unternehmertum. Ich wusste bis kurz nach dem Studium gar nicht, dass ich auch selber Unternehmerin werden kann, weil mir das vorher keiner gezeigt hat, ja, so und erzählt hat. Und ich glaube, so ist es bei Digitalisierung auch. Und das eine ist das Thema, wir müssen es an die Schulen bringen und zwar nicht nur das Thema Programmieren, sondern wirklich, was bedeutet Digitalisierung? Welche Berufsfelder gibt es eigentlich? Ne? Was kann ich heute eigentlich alles werden? Was heißt denn so ein Data Scientist. Was bedeutet das ganz konkret? Und das andere ist, dass wir natürlich diejenigen in den Unternehmen mitnehmen müssen, die das eben auch nicht hatten. Also die vielleicht auch ältere Generationen sind, die zum Teil auch vielleicht total Lust drauf haben, auch wirklich mitzugestalten. Also ich glaube, das ist auch etwas, so ein Stereotyp, das wir im Bild haben, von wegen, die Älteren hätten keine Lust auf Digitalisierung. Also ich habe Freundinnen und Freunde in meinem Umfeld, die haben keine Lust auf Digitalisierung und Ältere, die haben Lust. Und ich glaube, am Ende des Tages müssen die Unternehmen den Rahmen stellen, aber jeder muss für sich selber auch schauen, was ist sozusagen das, was ich dazu beitragen kann, wo kann ich mich ganz konkret weiterbilden.
Jetzt, wenn man von Digitalisierung spricht, dann geht es ja häufig um Berufe, die eigentlich von Männern dominiert sind. Dabei war gerade die Softwareentwicklung ein Bereich, der bis in die 80er Jahre eigentlich weiblich war. Warum ist das nicht mehr so? Oder woran lag es, dass das gekippt ist? Kannst du dir das erklären?
Ich versuche mir das sehr häufig zu erklären, ehrlich gesagt, weil ich gerade denke, okay, es gab so tolle ITlerinnen, Ada oder so, die da wirklich Vorreiterinnen waren. Ich glaube, dass, das sieht man auch in diversen Statistiken, dass wenn sozusagen junge Mädchen ein Interesse daran haben, an IT oder auch an irgendwie Programmieren, dass es irgendwann abfällt, dass man irgendwann merkt, hat, doch nicht, ja. Ich glaube, das hängt mit vielen Stereotypen zusammen, die wir in unserer Gesellschaft haben, die wir noch aufbrechen müssen. Ich glaube auch an Berufsbildern, die wir näher erläutern müssen. Also viele haben Angst vor Programmieren, ehrlicherweise ich auch.
Ich habe
meine erste Seite, Website von meinem Unternehmen selber programmiert. Da stand Digital im Namen und das war nicht mobil optimiert. Das muss man sich mal vorstellen. Das war so peinlich. Auf allen Veranstaltungen immer so, komm, ich gehe auf deine Website und dann ist sie abgebrochen. Ja? Und dann dachte ich so, okay, ist egal, aber ich habe es zumindest versucht. Und ich habe irgendwann kapiert, okay, woran liegt es, ja, dass ich irgendwie da nicht komplett durchgestiegen bin.
Hat dich das nicht viel Nerven gekostet?
Es hat mich extrem viel Nerven gekostet, aber ich bin so ein Typ, gerade wenn es mich so viel Nerven kostet, dann will ich es auf jeden Fall hinbekommen. Ja? Es ist so ein Reiz dann.
So ein Ehrgeiz, wow.
Und dann habe ich gedacht, okay, ich ziehe das jetzt durch.
Wie können denn mehr Frauen in diese Berufe finden oder gelockt werden oder so. Ich meine, früher war IT ja auch so ein Ding, das war so ein bisschen, als ich noch zur Schule ging, so ein bisschen, die IT-Nerds, ja. Absolut. Heute freut man sich, wenn man einen ITler im Freundeskreis hat. Das ist eigentlich noch beliebter als jeder Arzt.
Ja. Jurist, ja, absolut.
Ich bin ja Juristin. Ja. Da rufen die Leute auch manchmal an. Kannst du mal ganz kurz über den Vertrag drüber schauen? Ja,
genau. Ganz kurz.
Also wie glaubst du, was könnte für Frauen da der Anreiz sein, dass die da auch noch mehr, weiß ich nicht, ob das ist ja keine Mutlosigkeit, um Gottes Willen. Frauen sind ja viel mutiger als Männer. Aber warum ergreifen Frauen diese Berufe noch nicht so?
Ich glaube generell, das Thema IT braucht einen Imageberater in der heutigen Zeit. Das ist immer noch so piefig besetzt, wie du es beschrieben hast. Das ist sehr nerdig. Da sitzen Leute in irgendwelchen Kabuffs und sehen irgendwie schräg aus und. Ja, und ich glaube, das brechen wir auf mit tollen Vorbildern, die es da durchaus gibt, auch in Unternehmen oder auch in der Startup-Welt. Und ich glaube, wenn man gerade jungen Mädchen auch beibringt, hey, das Thema IT ist für dich wichtig, unabhängig davon, ob du selber ITlerin wirst oder nicht, du musst einfach die Sprache verstehen. Und das versuche ich sehr stark zum Beispiel mit meinen Veranstaltungen zu machen, indem ich zu Gast bin bei Unternehmen mit meinem Netzwerk und das Unternehmen stellt immer eine Gastgeberin und da werden verschiedene Berufsbilder der Digitalisierung gezeigt. Und es sind manchmal, ich sag mal, Hardcore-ITlerinnen und manchmal sind es wirklich aus dem New Work-Bereich. Ja? Mhm. Und da aufzuzeigen, was die Digitalisierung eigentlich bedeutet, dass es nicht nur IT ist, sondern dass es das ein Aspekt, das ist essentiell. Und da merke ich wirklich, wie es so schön heißt, Change in den Köpfen der Leute. Das ist ganz toll zu sehen.
Ich finde das aber auch echt seltsam, weil als ich zur Schule ging, hatte ich auch nur so drei Berufsbilder. Also ich wusste irgendwie, es gibt Krankenschwester, Lehrer und irgendwie Arzt. Also man ist sich, glaube ich, gar nicht so bewusst, was es alles gibt. Und ich wüsste heute auch nicht, was für neue Jobs es gibt, aber sie sind da.
Sie sind da und es ist eine Vielfalt.
Wie glaubst du denn, können Menschen, aber auch insbesondere Frauen, obwohl ich das auch immer schwierig finde zu sagen, Frauen oder Menschen? Ja. Nein, also wie können, weil du ja nun sehr, sehr viel für Frauen tust und das auch so ein bisschen dein Thema ist, wie können denn Frauen besonders von der Digitalisierung profitieren? Siehst du da überhaupt einen Unterschied? Würdest du sagen, die haben da vielleicht sogar auch irgendeinen Vorteil?
Mhm. Ich finde es immer witzig, weil wenn ich jetzt sagen würde, ja, sie haben einen Vorteil, weil sie die und die Charaktereigenschaften mitbringen, also besonders generalistisch sind, Empathie haben und so die Teamfähigkeit mitbringen, sind wir eigentlich genau bei den Stereotypen, die wir ja eigentlich nicht haben wollen. Ne? Dann wäre ich ja wieder bei der Argumentation, ja, Männer sind extrem dominant und.
Genau.
Das will ich gar nicht, weil ich kenne auf beiden Seiten genügend Beispiele, die komplett anders
sind. Ich auch.
Und insofern, glaube ich, müssen wir uns davon befreien. Was ich aber sehe, ist, dass die Digitalisierung A, neue Berufsfelder bringt und B, das Thema Hierarchien aufbricht tatsächlich. Also in Unternehmen, es wird viel abteilungsübergreifend gearbeitet. Es geht weg immer mehr, toi toi toi, es dauert noch, von Positionen hin zu Inhalten und das ist ganz interessant. Das heißt, ich habe in dem Moment eine Chance, über die Position hinweg auf meine Inhalte aufmerksam zu machen. Und wenn ich es dann noch schaffe, die sogenannten sozusagen sozialen Medien, wofür ich ja auch immer sehr stark eintrete, dazu zu nutzen, was ich eigentlich kann, worin ich Expertin bin, kann ich mich völlig frei von meinem Unternehmen machen. Ich bin nicht mehr auf meinen Chef, meine Chefin angewiesen, die mich befördert. Ich kann mir meine eigene Agenda bauen und meine eigene Stimme sozusagen kreieren da draußen.
Total.
Und das ist, glaube ich, der Vorteil von Digitalisierung, wenn man es jetzt wirklich mal auf Social Media bezieht. Das ist ein Riesenvorteil und es ist eine Riesenunabhängigkeitswelle, die da entsteht.
Ich fand das auch so interessant, wenn man mal, also natürlich gibt es Nachteile, natürlich frisst das wahnsinnig viel Zeit und ich ärgere mich auch oft über Social Media, weil dieses Posten und Teilen und das richtige Foto und was schreibe ich jetzt da drunter und so weiter und wenn man in den Medien unterwegs ist, muss man das natürlich auch machen, obwohl ich es auch will, also ich schiebe das immer so, ja, ich muss ja, natürlich will das auch jeder, aber ich denke, wie du sagst, der Vorteil ist, man ist plötzlich so sein eigenes Medium, also man kann selbst bestimmen, für was will ich stehen? Mhm. Das bestimmt nicht mehr die Presse, das bestimmt nicht mehr die anderen, das bestimmt nicht mehr dein Unternehmen. Mhm. Du kannst das nutzen und wenn das ein spannendes Thema ist, kreierst du auf Twitter, auf Instagram, wo auch immer deine Follower und kannst das nutzen, um auch, ja, um deine Meinung kundzutun und Menschen zu prägen oder irgendwie Menschen zu berühren oder so. Das ist ja eigentlich eine großartige Chance, die hoffentlich nicht allzu oft missbraucht wird. Also das ist schon eine tolle Sache.
Das ist eine riesentolle Sache. Es ist diese Unabhängigkeitswelle, die entsteht und ich kann, so wie du gesagt hast, eigene Agenda-Setter werden. Das bedeutet aber auch für Unternehmen, ich kann eigene Agenda-Setter werden. Also bevor ich eine klassische Pressemitteilung schicke, machen das ja viele Unternehmen, dass sie ihre sogenannten Corporate Influencer, also Mitarbeiter als Botschafter, dazu nutzen, dass die diese Botschaften da draußen verteilen. Und ich kann natürlich die Geschichte hinter der Geschichte zeigen. Also zeigen, wie entsteht eigentlich ein Projekt, wie entsteht eine Statistik, wie entsteht eine Zahl, Daten, Fakten und so weiter und so fort. Und für mich jetzt als Individuum, ob als Frau oder als Mann, kann ich natürlich auch so ein bisschen meine Geschichte erzählen, meine Position. Aber im Umkehrschluss heißt es auch, und das sage ich auch immer, man muss es auch aushalten, wenn man da draußen steht, im Feuer steht, dass es da Leute gibt, die einfach schlichtweg eine andere Meinung haben. Und die Frage ist so ein bisschen, können das viele ab? Ne? Sind sie bereit, dieses Thema, ich personalisiere ein Thema, zeige mein Gesicht, zeige die Position, bin ich bereit, das auch wirklich auszuhalten? Und das ist das Entscheidende. Und ich glaube, da müssen noch sehr viele auch ein Stück weit an sich arbeiten, das einfach mit sich, ja, also passieren zu lassen und Rückgrat zu haben, eine sogenannte Haltung auch zu haben, für seine Meinung einzustehen.
Jetzt ist es so, dass Frauen auch oft zumindest vorgeworfen wird, hier der Aufstieg in Unternehmen ist dir erschwert, weil du nicht so gut im Networking bist, weil du dich nicht so um deine Netzwerke kümmerst. Frauen, oder vielleicht, ja, ist es auch ein anderer Opportunismus, den Männer dann haben, die sich eher dann verbünden und der Chef sagt zu dem jüngeren Typ, ey, du bist jetzt hier mein Zögling und ich bin dein Mentor und ich nehme dich unter meine Fittiche. Weiß ich nicht, ob das stimmt. Würdest du das so sehen? Ist es so, dass diese, wie wichtig sind Netzwerke und tun sich da manche Menschen schwerer und hat das überhaupt was mit dem Geschlecht zu tun?
Ich glaube, es war lange so, dass Netzwerken in dieser rauchigen Kneipe-Ecke war. Ja, da treffen sich zwei Männer an der Bar, so ungefähr. Ja, das ist heute nicht mehr so. Ich finde schon, es ändert sich. Allein wenn ich das bei meinen Aktivitäten jetzt mit Global Digital Women auch sehe, was für Frauen da kommen und die wirklich Lust auf Netzwerken haben und die auch mit einem konkreten Anliegen auf so eine Veranstaltung gehen. Also zu sagen, heute Abend habe ich mir vorgenommen, die und die zu treffen, weil ich gesehen habe, die trägt auch vor und ich möchte gern von der und der das haben, sozusagen. Und was kann ich bieten? Machen sich auch ganz konkret Gedanken. Ist wirklich erstaunlich. Ich kriege auch Mails so, was ist heute das Thema? Wer kommt da? Kannst du mir das nochmal sagen? Ich will mich vorbereiten. Sehr vorbereitet daran, also sehr analytisch auch, was ich großartig finde. Ich glaube, was man noch lernen muss, ist so das ganze Thema, dass Netzwerken nichts mit Position zu tun hat. Das verwechseln viele. Sie denken immer, wenn da irgendwie ein Doktortitel draufsteht, ist es auch drin. Das glaube ich nicht. Haben wir auch erlebt in einigen Beispielen. Ja. Aber ich glaube, am Ende des Tages gilt Inhalt vor Position. Also sich wirklich anzuschauen, was sind Inhalte, die die Person ausmachen in ihrem Job. Manchmal ist es gar nicht die Führungspersönlichkeit, die für mich wichtig ist, sondern vielleicht der oder die Assistentin. Ja, die ist vielleicht für mich viel, viel wichtiger, weil der mir wieder einen Zugang verschaffen kann. Und da sich einmal hinzusetzen, zu überlegen, wer ist eigentlich für mein Anliegen relevant und dann im Umkehrschluss, was kann ich eigentlich bieten? Also
die Ehrfurcht ablegen, sozusagen auch vor Positionen, wenn man denkt, ich bin ja viel zu jung und unerfahren und der ist irgendwie CEO von bla und ich traue mich nicht. Mir fällt das auch manchmal schwer, weil ist für mich, aber das mag eine ganz persönliche Sache sein, ich habe immer das Gefühl, ich bieder mich an. Also ich möchte nicht aufdringlich sein. Wie wird man das los? Wie wird man das los, dass man denkt, ich will die Leute nicht nerven? Indem man eben so sagt, wie du sagst, was biete ich auch? Also nach dem Motto, ich kann dem ja auch was zurückgeben.
Und immer inhaltlich bezogen, ne? Also deine Themen sind die und die und die Themen des anderen sind
die. Also jetzt kein Dinner und Cocktail anbieten, ja?
Genau. Okay. Und so war es halt. Ich glaube, dann wird relativ schnell klar, wo ist eigentlich die Schnittmenge, ne? Wo hast du vielleicht Talente, die die andere Person nicht hat? Und darum geht es ja im Grunde auch beim Netzwerken wirklich. Komplementär auch anzusetzen. Und ich glaube, das ist das Entscheidende. Dann ist es auch weg von diesem Anbietern. Und dann ist es auch nicht etwas, ich komme jetzt und ich brauche das von dir jetzt. Und dann ist es mir auch egal, wir treffen uns nie wieder, sondern wirklich sukzessive auch diesen Kontakt zu pflegen. Irgendwann hieß es ja mal so, never lunch alone. Also wirklich auch zu überlegen, wie kann ich eigentlich Netzwerken in meinen Alltag integrieren? Das fällt ja vielen schwer. Die denken, das ist eine Extrameile. Ich muss jetzt abends auf eine Veranstaltung, stehe da an weißen Stehtischen, kenne keinen und so weiter. Nein, am Ende des Tages ist Netzwerken eigentlich immer da.
ob kriegt du wieder nur die Hackbällchen, genau, oder das Fingerfood nicht rechtzeitig rumkommt.
Schreckliche,
ja,
Hackbällchen, das kommt, genau. Ja, und es sind immer wie wieder dieselben
bei,
da. Ja.
Wie kommt das bei einem an, auf das man eigentlich Lust hat? Man fragt genau, dann, wo sind eigentlich die Schnitzelchen geblieben?
Deswegen,
ja,
positioniere ich mich immer direkt an die Küche. Ja, genau. Das ist der absolute Networking-Tipp. Und ich glaube, an der Stelle ist es eben wichtig zu sagen, okay, was sind Inhalte, die ich bieten kann? Wer hilft mir? Wer kann mir helfen dabei? Aber wem kann ich tatsächlich auch helfen? Mhm. Ist dann unabhängig auch von Position tatsächlich.
Du hast diesen Verein gegründet, Women in Digital. Die Deutsche Bahn unterstützt den auch. Was verspricht sich das Unternehmen davon?
Also ich glaube, nicht nur die Deutsche Bahn, sondern hoffentlich auch all die anderen Unternehmen, die Kooperationspartner sind, versprechen sich, dass sie sich natürlich als digitale Arbeitgebermarke positionieren können, indem sie eben zeigen, dass sie uns unterstützen. Mhm. Wie machen sie das? Wir machen zum Beispiel Veranstaltungen zusammen, wie ich es vorhin erwähnt habe, also dass wir bei einem Unternehmen zu Gast sind. Das Unternehmen stellt nicht nur die Räumlichkeiten, nettes Fingerfood, sondern tatsächlich auch eine Gastgeberin, die dann konkret über ihren Job erzählt. Was kriege ich? Ich kriege einen wirklich sehr interessanten Blick hinter die Kulissen der Arbeit, der Person, also personifiziert. Ich bekomme die Geschichte ihres Karriereweges. Das hat das Thema Female Empowerment mit sich, aber es hat auch das Thema Digitalisierung, Innovation mit sich. Also zwei Themen, die wichtiger denn je sind heutzutage. Das ist großartig und natürlich das Thema, ich als Unternehmen kann die Frauen zeigen, nach vorne pushen, die in meinem Unternehmen maßgeblich die Digitalisierung prägen. Und wir sind ja jetzt den weiten Schritt gegangen, den nächsten Schritt gegangen, haben gesagt, okay, wir gehen die globale Variante. Deswegen habe ich sozusagen die globale Sektion gegründet, das Global Digital Women, weil ich gesagt habe, ich möchte nicht nur in Deutschland aktiv sein, sondern auch international. Wir fangen jetzt auch bald in anderen Ländern an. Es freut mich sehr, also in UK, aber dann auch nächstes Jahr in USA, weil ich sage, okay, Diversität will ich wirklich ganz sehen. Nicht nur auf Deutschland bezogen, sondern auch auf andere Länder.
Ist ja auch eine Mammutaufgabe. Da kann ich ja auch sagen, Hut ab und viel Glück.
Ja, Hut ab und viel Glück, beides.
Also du hast dich selbstständig gemacht. Ja. Beschreib uns mal, wie es dazu gekommen ist. Also wie kam diese Idee? War das sehr mühsam, der Weg? Du hast ja selber auch gesagt, Gründerin, dachtest du, kann man gar nicht, oder wusstest du gar nicht, wie man das werden kann. Also was war das für ein Weg? Kannst du das empfehlen? Welche Fehler hast du vielleicht gemacht, von denen du abrätst?
Also was war das für ein Weg? Ich habe das vor etwas mehr als 3 Jahren gemacht. Damals hatte ich noch einen Job bei einem Verband, war da Leiterin Kommunikation und da haben ganz viele in meinem Umfeld gesagt, hey, du schaffst irgendwie aus wenig viel zu machen, auch in der Kommunikation. Und hättest du nicht Lust, für uns ein bisschen nebenbei Kommunikation zu machen? Habe ich ein paar Jobs angenommen nebenbei und habe gemerkt, okay, wenn ich das eins und eins zusammennehme, habe ich eigentlich mehr Kunden als jetzt, als einen einzigen. Und habe dann gesagt, das ist eigentlich eine gute Basis für Unternehmertum, ja, also für die Selbstständigkeit. Habe dann den Schritt gemacht und am Anfang war das der absolute Horror, weil ich komme nicht aus einem unternehmerischen Haushalt. Ich weiß noch, ich habe meine Mutter angerufen und gesagt, hey, habe mich selbstständig gemacht. Meine Mutter hat aufgelegt, aus Schreck, wirklich, werde ich nie vergessen. Dann hat sie mich angerufen und meinte so, am nächsten Tag, ich habe sie dann nicht mehr erreicht, am nächsten Tag ruft sie mich an und sagt so, ich war beim Arbeitsamt, ich habe mir jetzt mal eine Nummer gezogen für dich, weil ich würde mal gucken, so was gibt es für Weiterbildungsmaßnahmen. Ja?
Sehr
so,
motivierend.
So, danke Mama.
Sie glaubte an dich.
Ja,
gell?
Sie glaubte total an mich. Sie war extrem überfordert, weil beide waren immer angestellt, immer die sichere Bank, überhaupt nicht risikoaffin. Und warum kündigt ihre Tochter den gut verdienten Job einfach so aus dem Nichts? Es gibt ja keinen Grund.
Jetzt ist sie vollkommen verrückt geworden.
Vollkommen.
Gell?
Sie sah mich unter der Brücke und alles, also das ganze Programm. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, okay, ich muss mich davon freimachen. Ja? Also auch das als Tipp, wenn ihr Eltern habt, dann die so sind, einfach mal freimachen davon. Und habe dann das Glück gehabt, dass ich da auch wieder, Stichwort Netzwerk, ich hatte wirklich ein tolles Netzwerk, die gesagt haben, Tijen, wenn du dich selbstständig machst, wir sind deine ersten Kunden. Und wir machen erstmal nicht Riesendruck, wir erwarten auch nicht 1000%, wir wollen dich dabei unterstützen. Und dann erstmal für einen kleinen Obolus und solche Geschichten, so habe ich das sukzessive aufgebaut. Und das ist, glaube ich, wichtig, dieser Selbstglaube und dieses Thema, dass du ein gutes Netzwerk brauchst, das dich sozusagen wieder auffängt, wenn alle Stricke reißen. Und irgendwann kam bei mir so die Erkenntnis, dass ich gedacht habe, ich bin gut ausgebildet am Ende des Tages, ich habe es dann probiert, wenn es nicht klappt, dann fange ich halt wieder irgendwo an.
Ja,
was soll
stimmt.
denn passieren?
Auch also so ein bisschen genau diese Frage, was soll denn passieren?
Ja, ich glaube, es ist sehr deutsch, dass wir oft denken, naja gut, dieses Unternehmer gescheitert, der hat keine Chance mehr. In den USA ist es komplett was anderes. Mm, das da stimmt. ist mega cool, wenn du mal Unternehmer warst, dann wirst du Intrapreneur innerhalb eines Unternehmens, also bringst die unternehmerischen Kompetenzen mit. Und das will ich auch immer allen mitgeben, zu sagen, wenn ihr eine Idee habt, das klingt immer sehr romantisch, aber es ist wirklich so am Ende des Tages. Probiert's aus, ja. Und am Ende, wenn ihr gut ausgebildet seid oder vielleicht auch noch eine Ausbildung macht, dann, danach, ihr habt alle Chancen dieser Welt. Und ich finde gerade in Deutschland, also wir sind schon ein Land, was sehr chancenorientiert ist und wo du eine gute Basis haben kannst. Und das ist das Entscheidende. Und daher ist mein Tipp immer, einfach machen, ausprobieren, hinfallen, aber am Ende wieder aufstehen.
Genau, das sind ja sowieso immer die schönsten Geschichten vom Scheitern. Und man lernt ja auch oft mehr aus seinen Niederlagen als aus seinen Erfolgen.
Absolut.
Würdest du sagen, es gibt an Frauen andere Anforderungen als an Männer, wenn sie gründen?
Ich glaube, dass wir immer noch ganz viele unterschiedliche Bewertungskriterien haben von Frauen und Männern. Und das nervt mich auch manchmal ehrlicherweise. Du liest irgendwie einen Artikel und denkst dir so, okay, jetzt bei einer Frau geht es wirklich so darum, welchen Lippenstift hat sie an, wie sehen die Haare aus, was hatte sie für ein Outfit an. Und dann kommt es irgendwann mal dazu, was sie eigentlich macht. Bei einem Mann hättest du das erstmal nicht. Das hat sich ein bisschen aufgebrochen, ja. Also wir hatten ja zum Beispiel auch bei der Christian-Lindner-Kampagne auch mal das Thema, ja. Wie sah er aus auf den Plakaten? Fand ich übrigens echt mal gut. Da habe ich gedacht, danke.
Endlich muss sich einer das auch mal anhören.
Ja, genau. Ja. So, und ich glaube, wenn wir davon wegkommen, dann kommen wir auch weg von diesen Zuschreibungen und Beschreibungen, dann wird es auch einfacher. Und natürlich ist der Punkt, in dem Moment, wo es um Vereinbarkeit, Familie und Beruf geht, ist es immer noch sehr stark mit Frauen verknüpft. Deswegen ist es zum Beispiel so, dass ich bei meinen Veranstaltungen, die ich mit meinem Frauennetzwerk mache, wenn ich eine Veranstaltung zum Thema Vereinbarkeit, Familie und Beruf machen würde, würde ich immer ein diverses Panel nehmen. Also auch Männer, die davon erzählen, wie es ist, Vereinbarkeit, Familie und Beruf. Und ich glaube, das ist die Falle, von der wir uns, und da nehme ich mich auch selbst nicht raus, als Frauen auch rausnehmen müssen, zu sagen, nee, wir emanzipieren uns. Das ist nicht nur ein Frauenthema, sondern das ist ein ganzheitliches Thema. Und natürlich die Politik und die Wirtschaft müssen sich auch davon freimachen, zu sagen, es ist völlig in Ordnung, wenn man einen Mann sagt, ich stecke zurück oder ich mache Teilzeit oder ich mache meinetwegen Family-Mann. Also, das ist völlig fein, ist doch in Ordnung, ja.
Du fährst sicher auf die Bahn oder bist viel unterwegs. Mobiles Arbeiten, wie gelingt dir das? Wie nutzt du das? Hast du immer einen Laptop dabei?
Also wenn es geht, nutze ich die Bahn, weil ich muss sagen, für mich ist es das beste Transportmittel. Auch die neue Strecke nach München, ich hab wirklich gedankt, ja, weil ich gedacht habe, Gott sei Dank, mit dem Flieger ist es ein Problem, bis du beim Flughafen bist, eingecheckt, ausgecheckt. Du hast deinen Laptop aufgeklappt, dann bist du schon wieder gelandet. Also es ist für mich eigentlich ein guter Coworking-Space, wenn du so willst, ja, Stichwort. Und ich glaube, es ist für viele Leute ein guter Ort, um zu arbeiten. Und auch zu Netzwerken. Also wie viele Leute ich schon getroffen habe, mit wie vielen Leuten ich schon über Twitter mich in der Bahn verabredet habe, zu sagen, hey, ich fahre übrigens die Strecke, ach, ich auch, oder ich habe dich am Bahnsteig stehen sehen, lass uns doch in dem und dem Abteil treffen. Was mir schon alles passiert, und das finde ich großartig, aber ich glaube, so fürs Arbeiten, gerade wenn du selbstständig bist, ist es für mich der ideale Ort.
Ich kann auch ziemlich gut arbeiten in der Bahn.
Ich kann auch super arbeiten. Ich schreibe auch viele Artikel.
Und wo sitzt du, erste oder zweite Klasse oder Bordbistro?
Also Bordbistro finde ich immer ganz toll. Wenn es geht, versuche ich mich da auch zu verabreden. Und dann variiert es tatsächlich. Also es kommt so ein bisschen drauf an, auch ob ich mal irgendwie einen Gutschein habe oder was auch immer. Ja, aber so Bordbistro ist so mein Mittelpunkt. Da findet man mich.
Richtig bald finde.
Auf jeden Fall. Wir verabreden
uns. Zum Gespräch. Wir verabreden uns. Ich muss bald zurück nach Frankfurt. Sehr gut. Vielen Dank für das Gespräch, Tijen.
Danke dir.
Vielen Dank fürs Zuhören bei Entschuldigung, sitzt hier schon jemand? Dem Podcast der Initiative Digitale Schiene Deutschland von der Deutschen Bahn. Wenn euch der Podcast gefallen hat, freuen wir uns riesig, wenn ihr ihn euren Freunden, Kollegen oder Sitznachbarn weiterempfehlt. Oder vielleicht hinterlasst ihr uns auch eine positive Bewertung bei iTunes. Abonniert uns auch gerne bei Spotify.